happens.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shift Happens, unserem ADA-Podcast mit
Lea
und Miriam. Heute reden wir mal über ein spannendes Thema, was die Technologiebranche immer wieder aufrüttelt, nämlich das Wettbewerbsrecht. Das habe ich jetzt richtig
Gesetze,
gut gemacht. Ne?
Regulierung.
Cool.
Oh, ist wirklich, also.
Es ist aber spannend, weil es um ein Unternehmen geht, das vielen Menschen doch sehr ans Herz, auch an die Brieftasche gewachsen ist.
Und auch in die Hosentasche gewachsen ist.
In die Hosentasche gewachsen ist oder jede Tasche gewachsen ist. Und das ist Apple.
Und dann schauen wir uns noch an, was unter Wasser mit einer Webcam eigentlich in der Fischwelt so bewegt werden kann.
Das klingt jetzt sehr schlüpfrig. Ist es gar nicht. Obwohl, doch, ist es wohl.
Los geht's.
Jetzt kommt Werbung. Wir haben hier im Podcast ja schon einige Male über die neue EU-KI-Verordnung gesprochen, besser bekannt als den EU-AI-Act. Der zielt darauf ab, die Entwicklung und den Einsatz von vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz auf dem europäischen Markt zu fördern und gleichzeitig den Schutz unserer Grundrechte und der Umwelt zu gewährleisten. Aber schafft dieser EU-AI-Act eigentlich die richtige Balance zwischen Innovation und Regulierung? Und was sind die praktischen Auswirkungen dieses AI-Acts auf Unternehmen? Dazu machen wir eine ADA Open Community Session. Das heißt, ihr könnt dabei sein am Mittwoch, den 24. April um 11 Uhr. Da spricht dann unsere Kollegin Paula Cipierre, die ist Director of Data Ethics and Innovation bei uns, mit Wolfgang Holzapfel. Der ist Anwalt für IT-Governance, Process und Risk Management bei der Provinzial. Und die beiden sprechen am 24. April um 11 Uhr über den EU-AI-Act. Seid dabei. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes. Das war Werbung. In den USA hat die Regierung gerade eine Klage eingereicht gegen Apple, wir haben es eben schon gesagt. Und diese Klage hatte es in sich, denn die US-Regierung wirft Apple vor, gegen das Kartellrecht verstoßen zu haben. Es ist also eine Anti-Monopol-Klage. Apple versuche, so sagt die US-Regierung, mit unrechten Maßnahmen diesen riesen Marktanteil, den das Unternehmen hält, zu behalten. Und das Prinzip, was da kritisiert wird, ist Exclusion, also eine gewisse Exklusivität, die Apple-Produkte haben, und das meinen wir jetzt nicht ästhetisch oder was den Preis angeht, sondern Exklusivität in der sogenannten technischen Anschlussfähigkeit, in der technischen Interoperabilität, wie es genau heißt. Also in der Frage, kann man andere Produkte, andere Dienstleistungen problemlos mit Apple verbinden, weil die ja nun auch im Markt zu haben sind? Antwort, nein, kann man nicht.
Zumindest macht es Apple sehr, sehr schwierig, genau das zu tun. Jetzt ist natürlich Apple nicht das einzige Unternehmen, was von der US-Regierung geprüft wird und auch angeklagt wurde. Denn in den letzten 5 Jahren ist da sehr viel Aktivität passiert. Die US-Regierung hat durch das Justizministerium und die sogenannte Federal Trade Commission, das FTC oder die FTC, schon einige Klagen eingereicht. Unter anderem haben sie Google verklagt, weil es seine Monopolstellung bei der Online-Suche und auch der Werbetechnologie missbraucht hat. Sie haben Meta angeklagt, also das Mutterunternehmen von Facebook, aufgrund des Kaufs von Instagram und WhatsApp. Ebenso Amazon. Also es ist jetzt wirklich nicht die erste Klage, aber es ist eine sehr umfassende Klage. Und vor allem ist sie besonders, weil sie wirklich gegen das absolute Kernprodukt von Apple geht. Und das ist natürlich das iPhone.
Und die Vorwürfe lauten, Apple setzt die eigenen Systeme systematisch so auf, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher abhängig werden vom iPhone. Nicht in einem Drogensinne, sondern sie werden eingeschlossen in einem technologischen Universum, Anwendungsuniversum, in dem es ihnen immer schwieriger wird oder gemacht wird, vom iPhone auf ein anderes Produkt oder von iPhone-Angeboten auf andere Angebote zu wechseln. Wir können ja mal gucken, was da so alles drinsteckt, was damit gemeint ist mit dieser Verunmöglichung.
Ein Beispiel haben wir womöglich alle schon mal im Alltag erlebt und da handelt es sich um die Bezahlmöglichkeiten mit einem Apple iPhone. Ich zahle tatsächlich mit meinem Apple Wallet mittlerweile sehr, sehr gern, weil man dann nicht Bargeld dabei haben muss, obwohl wir ja leider in Deutschland dann doch noch ständig in der Situation sind, egal auch bei welchen Beträgen.
Ich wollte gerade sagen, vor allem in Deutschland ist das ja kein Problem, aber im Ausland mache ich das wirklich sehr, sehr viel, gerade in Asien, weil dort nehmen die meisten einfach schlicht kein Bargeld mehr.
Punkt. Wir haben es ja wirklich im Ausland schon erlebt, dass du da an der Straße für wenige Pfennigbeträge oder im Ausland auch eher andere Währungsbeträge mit der Karte oder eben mit dem Handy zahlen kannst. Das ist wirklich hierzulande eben noch nicht so weit verbreitet, aber eben international durchaus. Und nun ist es so, dass das iPhone als digitale Geldbörse, als Wallet, nur das Apple Wallet erlaubt. Du kannst keine andere Bezahlvariante wählen. Und da sagt das US-Justizministerium, dass das nicht rechtens ist, dass also anderen Unternehmen es schlicht nicht erlaubt ist, dort bei Apple auch mitzuspielen, dass also Nutzerinnen und Nutzer, das muss man ja hier einmal deutlich unterstreichen, einfach die Wahl haben, die Option haben, auf diesem Gerät einen anderen Anbieter zu nutzen.
Ein zweites Thema ist der Vorwurf, dass das iPhone nicht sehr gut mit anderen, also mit Nicht-Apple-Geräten funktioniert. Und ein Beispiel habe ich in letzter Zeit selber festgestellt. Das ist nämlich das iMessaging. Die US-Regierung sagt nämlich, Apple hat jetzt ganz bewusst so eine Dichotomie entworfen. Weil wenn man so eine Nachricht schreibt, dann entstehen da ja immer so, also die ist ja entweder grün oder blau. Und eigentlich, wenn man mit einem anderen iPhone kommuniziert, ist die blau, weil das ist eben iMessage.
Hast du bei grün auch immer das Gefühl, dass deine Nachrichten entweder gar nicht ankommen oder dass das, also irgendwas ist da shady?
Ja, das ist also shady und das ist von gestern.
Ja.
Die Nachrichten waren aus meiner Erinnerung grün, als man noch richtige SMS verschickte und das noch nicht iMessaging hieß. Und jetzt sind die Nachrichten bei mir plötzlich ständig grün. Und zwar auch, wenn ich mit Menschen mit iPhone kommuniziere. Ich hatte ja meinen Telekommunikationsprovider, der mit V beginnt und hier sonst nicht genannt wird, in Verdacht. Und bin jetzt nicht ganz sicher, ob da möglicherweise hier bei Apples blauer, grüner Bläschen-Messaging-Dichotomie auch was falsch gelaufen sein könnte.
Absolut. Und es ist ja nicht nur die Farbe. Ich meine, es ist jetzt zwar ein Detail, aber es ist trotzdem, es macht einen Unterschied. Es ist nicht nur die Farbe. Es ist beispielsweise auch so, dass man bei den grünen Nachrichten nicht sieht, wenn die andere Person textet. Also, ne, wir kennen das alle, diese blauen kleinen Punkte, die mir anzeigen, dass da was passiert am anderen Ende, dass ich Resonanz habe. Auch das gibt es in dieser grünen Variante eben nicht.
Ich kann nicht mal mehr Fotos verschicken seit neuestem. Jedenfalls einem Teil der Menschen in meinem Kommunikationsnetzwerk kann ich keine Fotos mehr schicken. Und da fragt man sich natürlich schon, was ist eigentlich los? Ich habe nichts verändert, ich habe nichts umgestellt. Also da sind ein paar Sachen im Gange.
Wenn hier jemand vom Apple-Kundenservice dabei ist, bitte einmal anrufen. Mirjana hat ein paar Themen. Aber ganz im Ernst, das ist ja eine Art der, so sagt es jedenfalls auch die US-Regierung, eine Art der Stigmatisierung, also eine wirkliche Abgrenzung von all denen, die eben nicht auch ein Apple-Produkt haben, sodass also jeder Apple-Nutzer, jede Nutzerin richtig merkt, boah, hier ist irgendwie echt ein Unterschied. Und das ist unter anderem eben ein Beispiel dafür, dass Apple die anderen Dienstleister anders behandelt. Das ist übrigens auch so bei der Smartwatch. Also es gibt auch noch weitere Beispiele, aber ich glaube, beim Messaging haben wir es alle schon mal erlebt. Es gibt einen Unterschied zwischen Apple-Nutzern und eben denen, mit denen diese kommunizieren.
Es gibt dafür auch einen interessanten Begriff und der ist auch schon ein bisschen älter, nämlich den Begriff der Walled Gardens, der eingezäunten Gärtchen, in denen man sich nur noch bewegen kann, wenn man sich für ein spezifisches Tech-System entschieden hat, also für Android von Google oder für Apple eben. Und dieser Begriff ist interessanterweise auch im Kontext von Apple entstanden, nämlich im Jahr 2010, als der App Store auf die Welt gebracht wurde. Und da hat es eine Riesendiskussion in der Innovatoren-Community gegeben, ob das hilft, weil Apple sozusagen auch Entwickler unterstützt, oder ob das nicht dazu führt, dass Innovation ausgebremst wird, weil man eben nicht mehr über das Zäunchen springen kann, sondern immer nur alles im Garten, innerhalb des Gartens machen kann. Und das ist im Grunde ja auch dasselbe Argument, was bei dieser Geschichte jetzt auch zugrunde gelegt wird.
Absolut, denn Du hast es eingangs schon erwähnt, der Hauptpunkt der Regierung ist, dass es den Nutzerinnen und Nutzern erstens nicht erlaubt ist, eine Auswahl zu treffen und zweitens, dass es auch irre schwierig macht, zu wechseln. Denn die sogenannten Switching-Costs sind dann eben wahnsinnig hoch. Und das zeigen auch die Statistiken. Die weisen nämlich darauf hin, dass die Wechselraten vom iPhone zu Android relativ gering sind. Und jetzt kann man natürlich trotzdem sagen, ja, liegt das nicht einfach nur daran, dass das Produkt einfach irre gut ist? Wir können ja niemandem vorwerfen, dass also Kundinnen und Kunden nicht wechseln möchten. Trotzdem sagt aber die US-Regierung, da ist System dahinter. Apple hat faktisch ein effektives System aufgebaut, einen Graben zur Aufrechterhaltung ihres Monopols aufgebaut. Und das wird angeschwärzt.
Weil natürlich auf diesem Wege auch Preiskonkurrenz, also das, was der Wettbewerb eigentlich bringen soll, irgendwie ausgeschaltet wird. Also wenn wir sozusagen angekündigt kriegen, jetzt kommt das neue iPhone, hatten wir ja gerade wieder mit dem iPhone 15, dann, wenn man eben im Apple-Universum lebt, dann ist das eine klare Monopolisierung. Ich habe halt keine Chance, irgendwo günstiger an ein Telefon zu kommen. Es gibt dieses eine und ich bezahle diesen einen Preis dafür. Und das ist natürlich Wettbewerbsbehörden ein Dorn im Auge. Zu Recht.
Und die Regierung argumentiert außerdem, dass das auch dazu führt, dass die Möglichkeit zukünftiger Innovationen beeinträchtigt werden könnte. Also soll heißen, es gibt ja dann überhaupt keinen Anreiz mehr, überhaupt neue Produkte sich auszudenken, die womöglich gar nicht so gut mit Apple funktionieren würden. Und das macht es also neuen Unternehmen oder auch bestehenden Unternehmen praktisch unmöglich, gute Dinge für Verbraucherinnen und Verbraucher zu erfinden. Denn man muss immer befürchten, dass sie nicht mit Apple kompatibel sind.
Wo wir wieder in den Walled Gardens stecken.
Welcome to the Blue Garden, not the Green One. Denn die Grünen, die funktionieren ja nicht ganz so gut. Aber spannend ist, was Apple dazu sagt.
Und das ist ein Argument, was man auch ernst nehmen muss. Apple argumentiert nämlich, diese systemischen Konfigurationen liegen ganz wesentlich daran, dass Apple eben auf Datensicherheit und Sicherheit der Kommunikationstechnologie setzt und dass das, was die US-Regierung jetzt ins Visier nimmt, eigentlich eine Infragestellung dieses Schwerpunkt Sicherheit auf eine Art ist.
Wir erinnern uns, vor einigen Jahren, da gab es ja eine schreckliche Situation in San Bernardino mit einem Amokläufer und das FBI hat damals von Apple verlangt, das iPhone des Amokläufers zu öffnen, also sprich zu entschlüsseln, sodass das FBI die Inhalte sehen kann. Und da hat Apple wirklich mittlerweile berühmterweise, muss man sagen, Nein gesagt und hat dem FBI diesen Zugang nicht gegeben. Und das war so der erste große Fall, der gezeigt hat, dass Apple das Thema Privatsphäre selbst in solchen Extremsituationen sehr, sehr ernst nimmt. Und darauf verweisen sie natürlich auch auf dieses Prinzip, dass sie mal als Beispiel eine Geldbörse eines anderen Dienstleisters, also ein Wallet von einem anderen Unternehmen, eben bei weitem nicht so gut kontrollieren könnten wie das eigene. Und deshalb haben sie wahnsinnig viele Sicherheitsmaßnahmen und Firewalls etc. Im übertragenen Sinne um den Garten gebaut.
Ja, was ja auf eine Art auch einleuchtet. Nur das, was ich wirklich kontrollieren kann, dafür kann ich Garantien geben. Und das tut Apple ja auf eine Art und Weise, die schon ein USP des Unternehmens ist. Und wir haben das auch daran gesehen, als Apple vor etwa anderthalb Jahren eingeführt hat, dass man für jede App zulassen kann, dass man getrackt wird oder nicht. Und damit Meta, formerly known as Facebook, total auf die Palme gebracht hat, weil das einen ganzen Teil deren Geschäftsmodells abgeschnitten hat. Ich finde es großartig, dass man das kann. Und trotzdem muss man natürlich sagen, der Wettbewerb bleibt dann ein wenig auf der Strecke. Nun deuten sich ja erste Dinge an, die vielleicht das Signal setzen, dass Apple versteht, hier muss man gewisse Kompromisse machen.
Ja, denn sie haben gerade vor kurzem reagiert, nicht auf die US-Klage, sondern auf eine große Strafe, die die EU verhängt hatte. Denn die EU hatte Apple mit einer Geldstrafe in Höhe von 2 Milliarden Dollar bestraft dafür, dass es im Bereich des Musikstreamings, denn Apple hat ja mit Apple Music eben auch da einen riesigen Marktanteil, in diesem Bereich hatte Apple es lange Zeit eben auch nicht erlaubt, andere Zahlungsmöglichkeiten zu nutzen. Und da hatte die EU eben gesagt, das geht nicht. Also ihr müsst hier darauf verweisen, dass es diverseste Optionen gibt. Und Jetzt hat Apple darauf reagiert und wird jetzt erlauben, beispielsweise mit einem Link oder einem neuen Kaufbutton, dass Nutzerinnen und Nutzer auf verschiedene Websites der Bezahlung gelangen können. Das hört sich zwar jetzt total detailliert an, aber ist eigentlich ein Riesenschritt, weil man sieht, dass eine Strafe wie die von der EU eben dann doch eine Veränderungsbereitschaft hervorbringen kann.
Im Zaun um den Walled Garden ist eine Planke schon mal rausgerissen oder zumindest ein bisschen gelockert worden.
Und in diesem Fall ist das vor allem für eine Gruppe besonders gut und das sind wir, die Nutzerinnen und Nutzer. Jetzt kommt Werbung. Es gibt so einige juristische und administrative Themen, wo man sich doch immer die Unterstützung von einer Expertin oder einem Experten wünscht. So kann einem beispielsweise das Thema Sozialversicherung echt schnell Kopfschmerzen bereiten, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Und daher freuen wir uns, heute einen Tipp mit euch teilen zu können, der besonders für die Gründerinnen und Gründer unter euch interessant sein sollte. Und zwar hat die Techniker-Krankenkasse den Service Social Pizza entwickelt, der euch hilft, den Sozialversicherungsdschungel zu durchdringen. Warum Social Pizza? Naja, mit einer Pizza macht das Thema gleich mehr Spaß, oder? Die TK teilt das Thema Sozialversicherung wie eine Pizza in verzehrfertige kleine Stücke auf und erklärt alle Informationen einfach und appetitlich entlang der Phasen der Gründung. Das macht das Ganze besser verständlich und einfacher umsetzbar. Besonders hilfreich ist der kostenlose Rückrufservice. In einem 15-minütigen Beratungsgespräch können euch Expertinnen und Experten der TK alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung beantworten. Selbst wenn ihr nicht bei der TK versichert seid, ist dieser Service kostenfrei. Um einen Termin zu vereinbaren, geht ihr auf socialpizza.tk.de. socialpizza.tk.de und vereinbart euch über das Buchungstool einfach einen Termin. Dieser Service kann auch mehrfach und auf Englisch in Anspruch genommen werden. Das war Werbung.
Wenn man einen Moment der Kontemplation, der Ruhe, des Fokus braucht, kann man ganz viele verschiedene Dinge tun. Man kann eine Meditationsübung machen, man kann einen Spaziergang durch den Wald machen, wenn gerade einer in der Nähe ist, ein bisschen Musik hören. Oder man kann ins Internet gehen und eine niederländische Seite aufrufen, auf der man nichts sieht als ein trübes Grün auf dem ganzen Bildschirm und darunter einen Knopf. Und diesen Knopf kann man drücken und dann wird ein Foto gemacht. Und man sollte ihn drücken, wenn man nicht nur trübes Grün sieht, sondern die Augen eines Fisches, die in eine Kamera starren. Was ist das?
Das ist kein April-Scherz, obwohl diese Website tatsächlich an einem 1. April online gegangen ist, nicht diesen Jahres. Nein, sie gibt es schon seit 2020. Es handelt sich hier um eine Live-Übertragung aus 3 Metern Tiefe eines Flusses in den Niederlanden. Und warum hängt da jetzt eine Webcam? Und warum soll man ein Foto von einem Fisch machen? Es ist eine geniale Idee, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Idee ist einem Holländer gekommen, einem Ökologen, der eines Tages spazieren gegangen ist in Utrecht in den Niederlanden und sah, dass sich eine etwas größere Gruppe von Fischen vor einer Bootsschleuse am Eingang zum städtischen Kanalsystem. Wir wissen, die Niederländer haben einige
sehr viele Kanäle.
Und dort sammelte sich also diese Gruppe von Fischen an und der Ökologe Mark van Heukelum fragte sich, wie kommen denn jetzt diese armen Fische durch diese Bootsschleuse? Denn die Bootsschleuse öffnet sich natürlich nicht. Da gab es keine Automatik, aber die Fische wollten durch und auch nicht nur aus irgendeinem Grund, sondern die wollten die Kanäle durchqueren, um flussaufwärts zu laichen. Also es ging hier um die Reproduktion.
Viele kleine neue Fische, die dann wieder vor der Schleuse rumhängen können.
Ganz genau, es ist der Circle of Life.
So ist es. Und dann hat eine Ökologin der Stadt Utrecht etwas sehr Kluges gemacht, gemeinsam mit Van Heukelum. Sie haben nämlich eine Unterwasserkamera installiert bei der Schleuse und haben dann sozusagen einen Mechanismus gestartet, der auf diese Website führt und wo man eben diesen Knopf drücken kann, diesen virtuellen, der im Grunde ein Klingelknopf für die Schleuse, für die Fische ist. Und wenn man also auf diese Website startet, und einen Fisch sieht, dann drückt man auf die Klingel und dann geht es nicht automatisch auf, sondern wenn man ein paar Mal gedrückt hat oder wenn ein paar Menschen gedrückt haben, weil sie Fische gesehen haben, dann kommt jemand und öffnet die Schleuse und lässt die Fischlein durch, damit sie zu ihren Laichgründen kommen.
Das ist also faktisch ein jetzt internationales Projekt zur Unterstützung der Fischwanderung. Und es hat wirklich einen unerwarteten Erfolg erlebt, weit über Utrecht hinaus. Denn seit Debüt hat es Millionen von Viewerinnen und Viewern angezogen, international. Global schauen die Leute zu, von allen Kontinenten. Jeder möchte niederländischen Fischen helfen, in wärmere Gewässer zu schwimmen, was ich einfach grandios finde. Wir haben ja auch schon die eine oder andere Minute damit verbracht, auf dieses trübgelbgrüne Wasser zu starren. Wir haben leider noch keinen Fisch gesehen.
Es ist etwas suchtartig, dass man wartet, jetzt kommt gleich der Fisch. Er kommt dann nie, aber man denkt immer, irgendwann wird er kommen.
Und es gibt auch Menschen, die dann, wenn er dann kommt, Screenshots machen, um zu beweisen, dass sie jetzt einen Fisch erwischt haben und einem Fisch geholfen haben.
Davon gibt es auch sehr viele im Internet.
Sehr viele Screenshots von sehr erst überraschten und dann glücklichen Fischen, die dann so mit ihren Glubschaugen eben in diese Unterwasserkamera starren, was einfach herrlich ist.
Es gibt auch schon einen YouTube-Stream zu dieser Türklingel, der Fischklingel, wo man dann eben sehen kann, was da passiert, wenn mehr als 950 Menschen gleichzeitig sozusagen das machen und die Klingel betätigen wollen. Also es ist ein sehr Low-Tech-Projekt für einen sehr guten Zweck, das irgendwie etwas Rührendes, etwas Niedliches hat und tatsächlich irgendwie eine meditative Wirkung. Jedenfalls auf mich, muss ich zugeben.
Ja, und Schätzungen zufolge hat das auch im letzten Jahr allein dazu geführt, dass dank dieser Bemühungen von einem internationalen ökologischen Team 6.300 Fische durch diese Schleuse gekommen ist. Was natürlich irgendwie toll ist zu wissen, dass Menschen in aller Welt sich jetzt Gedanken über kleine Fische in den Niederlanden machen.
Und die laichen ja alle, die 6.300. Ich weiß nicht, wie viele Nachkommen ein typischer Fisch bekommt. Das ist sicher mehr als ein. Und dann können wir uns mal überlegen, wie viele Tausende von Fischen aus dieser Aktion hervorgegangen sind. Das nenne ich mal exponentielles Wachstum durch Technologie.
Und auch mal eine richtig gute Nutzung, denn das bedeutet, dass sich Menschen in aller Welt mal darüber Gedanken machen, nur wegen eines Livestreams, wie eigentlich diese kleinen Lebewesen, diese Fische, auch ihr Leben schöner gestalten können. Und das durch Technologie.
Es lebe der Fisch.
Jetzt kommt Werbung. Wir sind bei ADA große Verfechterinnen vom lebenslangen Lernen und ermöglichen ja mit dem ADA Fellowship auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, sich neben der Arbeit zu zukunftsrelevanten Themen weiterzubilden. Um uns selbst ebenfalls auf dem Laufenden zu halten und uns mit Branchenkennerinnen und Experten auszutauschen, besuchen wir regelmäßig Fachkongresse zu verschiedensten Themen, von Technologie und KI über Leadership bis hin zu Bildungsthemen. Für Letztere möchten wir euch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir mit ADA in der Vergangenheit bereits besucht haben. Die LearnTech, eine internationale Fachmesse inklusive Kongress für die digitale Bildungsbranche. Dieses Jahr findet die LearnTech vom 4. bis 6. Juni statt. Hier werden die Top-Trends zum digitalen Lernen in Schule, Hochschule und Beruf gezeigt. Mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen zeigen die neuesten technologischen Lösungen und Technologietrends wie Metaverse und KI und ihre Chancen und Einsatzmöglichkeiten für die Bildung. Ihr könnt sogar vor Ort einiges selbst ausprobieren und erleben. Auf dem begleitenden Fachkongress diskutieren hochqualifizierte internationale Expertinnen und Experten aus der Bildungswirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen und stellen Lösungsvorschläge vor. Mit dem Rabattcode -20 erhaltet ihr 20 Euro Rabatt auf alle Messetickets. Also, sichert euch jetzt euer reduziertes Ticket für die LearnTech 2024 vom 4. bis 6. Juni. Das war Werbung.
Lea, hast du schon mal den Ausdruck "du faule Tomate" gehört?
Ich kenne nur "du untreue Tomate".
Untreue Tomaten
treulose.
Gibt es auch.
Treulose Tomate. Ja. Was ich auch hart finde, weil ich liebe ja Tomaten, wie du weißt.
Deshalb
ich frage
ich.
Sind treu.
Es gibt einen Grund dafür, warum Tomaten im Sprachgebrauch mit so ganz unschönen Konstellationen, also Adjektiven, in Verbindung gebracht werden. Böse Tomate, treulose Tomate, faule Tomate. Weißt du, woran das liegt?
Verfaulen Tomaten schnell?
Das kommt darauf an, wie man sie lagert, glaube ich. Oder bei mir ist es auch, wenn zum Beispiel Tomaten gezüchtet werden, was ich verständlich versucht habe, dann faulen sie bei mir, bevor sie überhaupt zur richtigen Tomate gereift sind, weil Tomaten, glaube ich, Wasser von oben nicht so mögen. Und man muss wissen, wie man eine Tomate züchtet. Ich weiß es theoretisch, aber praktisch nicht.
Die verwandeln sich bei dir dann nur in Passwörter.
Die verwandeln sich, sag mal. Die verwandeln sich auch manchmal in Passwörter, das ist richtig. Ja, faule Tomate 2024. Also, ich kläre es auf. Meine Überraschung ist die Historie der bösen, faulen, treulosen Tomate.
Ich lieb's jetzt schon.
Es gibt kein anderes Gemüse. Und die Tomate ist übrigens nach Aussage des obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten ein Gemüse. Kein
Gut,
anderes.
Dass die USA auch darüber die.
Nicht nur Äpfel. Nicht nur Äpfel, es sind auch Tomaten. Kein anderes Gemüse ist so verleumdet worden in seiner Geschichte wie die Tomate. Und das geht zurück aufs Jahr 1500, als die Tomate zum ersten Mal sich auf die große Reise nach Europa machte.
Durch eine Bootsschleuse und eine Webcam.
Nein, es gab keine Webcam damals, mit der man die Tomate durchlassen konnte, sondern sie ist einfach auf Frachtern transportiert worden und erreichte die europäischen Küsten. Die übrigens angefangen haben zu bezweifeln, dass die Tomate ein Gemüse ist und gesagt haben, die Tomate ist eine Frucht. Nur das als kleinen Streit nebenbei noch erwähnt. Aber was die Tomate mit ihrer Ankunft in Europa erlebte, war, dass sie mitten, und zwar ohne Verschulden, in die kontinentweite Hexenpanik reinkam.
Nein.
Reingespült wurde sozusagen. Zwischen 1300 und 1650 wurden nämlich tausende Frauen in Europa, fast nur Frauen, wegen Hexerei hingerichtet. Die Kirche hat da ja auch eine ganz besonders rühmliche Rolle gespielt mit diesem Hexenwahn. Und insgesamt ist das eine sehr große Zahl von Frauen, von Menschen, die dem Hexen waren.
Jetzt lass mich raten, Hexen mochten Tomaten.
Nein. Doch, auf eine Art schon. Also nicht zum Essen. Aber sie mochten Tomaten, um die Bestandteile der Tomate für ihre Flugsalbe zu nutzen. Die Flugsalbe ist die Schmiere, die Hexen auf ihre Besenstiele oder manchmal auch auf sich selbst schmieren, um damit den Teufel in der Luft treffen zu können. Ich kommentiere es nicht weiter.
Jetzt weiß ich einiges.
Oder sich in einen Werwolf zu verwandeln und so weiter. Da ist die Tomate angeblich genutzt worden, ebenso wie übrigens ihre verwandten Gewächse, der Schierling, das Bilsenkraut oder die Alraune, über die wir auch schon einmal im Podcast gesprochen haben. Und allein, weil die vermeintlichen Hexen, die wie wir heute wissen, gar keine waren, die Tomate benutzt haben, um ihre vermeintlichen Besenstiele mit ihrer Schmiere zu beschmieren, ist die Tomate komplett missverstanden und gebannt worden. Und das kennen wir heute noch, indem wir sowas wie treulose Tomate und faule Tomate hören.
Oder auch die Bezeichnung meines Lieblingspasta-Essens, du weißt es.
Pasta arrabbiata.
Pasta arrabbiata. Mir hat mal jemand gesagt, dass das die saure, also Angry Tomato heißt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett falsch. Bitte alle Italienerinnen und Italiener, die zuhören, ruft mich an oder e-mailt mir am besten und gebt mir Bescheid, ob das wirklich so ist. Aber das macht jetzt Sinn. Ich möchte eine Rehabilitation der Tomate starten. Heute hier, ihr habt es gehört. Das ist ein A, wichtiges Gemüse.
Gesund.
B, gesund. C, super lecker. Ich meine wirklich, Tomate, Tomate, Tomate. Yves Ensler hat in den Vagina-Monologen einfach die Worte, die viele Menschen nicht aussprechen wollten, immer wieder gesagt, ich mache das heute hier mit den Tomaten. Tomate, Tomate, Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Oh mein Gott. Auch das ist eine Art dieses Gemüse.
Wieder. Und wenn es einen Tomatenschnaps gäbe, Lea hätte ihn schon getrunken.
Tomatenschnaps, Tomatenschnaps. Gut, ich danke dir sehr. Jetzt habe ich einiges gelernt und werde meine Pasta arrabbiata, die ich einmal die Woche esse, ganz anders genießen.
Kleine
Geschichtsstunde. Die kleine Hexe in mir, die steigt jetzt gleich auf ihren Besen, nachdem ich den natürlich mit Tomaten, wie war das, Schmiere eingerieben habe. Und ich fliege davon als kleine Angry Tomato.
Und wenn Lea gut geflogen ist, dann wird sie nächste Woche wieder gelandet sein und wir hören uns wieder im Shift Happens Podcast.
Tschüss.
Cheers, Captain.